Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die ist zum einen Dressurreiterin, sie ist vierfache Paralympicsiegerin und sie ist seit einem Reitunfall vor inzwischen mehr als 30 Jahren inkomplett querschnittsgelähmt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Hanne Brenner.
Guten Morgen.
Wie sind Sie heute Vormittag von Wachenheim nach Stuttgart gekommen?
Erst mit dem Auto, dann mit der Bahn und dann mit dem Taxi.
Auto bedeutet von Wachenheim nach Mannheim, ja, Hauptbahnhof.
Genau.
Zug und dann mit dem Taxi ins, genau, Funkhaus nach Stuttgart. Sie sind mit zwei Stöcken gekommen. Das bedeutet, Sie können immer und jederzeit laufen, wenn Sie wollen?
Genau.
Oder hängt das auch von der Tagesform ab?
Nein, ich kann schon laufen. Ich habe noch Spezialschuhe, die genau angepasst sind und eben einen Fußheber vor allem haben, weil ich habe eben ab dem Knie überhaupt keine Muskulatur mehr. Und mit den Stöcken laufe ich deshalb ganz gerne, weil es mich einfach auch fitter hält.
Als trainieren Sie das Laufen oder egal, ob man trainiert oder nicht, die Fähigkeiten bleiben immer gleich?
Also man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man vernünftig läuft irgendwo, aber ich glaube, ich habe über die 30 Jahre so eine Technik entwickelt, dass ich da nicht mehr so unglaublich viel aufpasse. Man sieht es, dass meine Füße immer mehr nach außen wandern.
Nehmen Sie die Blicke von Menschen noch wahr, die gucken, weil da läuft jemand, der halt nicht läuft wie jeder andere?
Nee, eigentlich nicht. Also da gucke ich drüber weg, wird auch gar nicht mehr so viel geguckt. Also es war früher durchaus mehr, dass man irgendwo Blicke auf sich gezogen hat.
Jetzt, wo Sie bei uns sind, was ist mit Ihren vielen Pferden? Wer passt da auf?
So viele Pferde haben wir gar nicht.
Wie viele haben Sie
drei
insgesamt?
Drei? Ja.
Okay.
Ja, wir haben drei Pferde und einen Mini-Pony. Und das macht meine Trainerin und Lebensgefährtin, die Dorte Christen sind, die sie auch sowieso immer trainiert. Also wir trainieren zusammen und sie macht die ganz oft allein.
Wie sieht so ein Trainingsalltag aus?
Ja, es kommt darauf an, ob ich arbeite oder nicht. Wenn ich arbeite, dann versuche ich abends nochmal ein Pferd zu reiten eben und einfach so ein bisschen locker zu reiten, und damit ich auch drin bleibe. Und wenn ich nicht arbeite, dann bin ich eigentlich morgens immer im Training mit der Dorte zusammen. Überlegen wir, welches Pferd, manchmal auch beide, und dann trainieren wir eben zusammen.
Welchen Job haben Sie, mit dem Sie dann auch Ihr Geld verdienen?
Ja, ich bin bei Lotto Rheinland-Pfalz seit 10 Jahren. Ich habe gerade 10-jähriges Jubiläum gehabt und bin da sehr gerne und mache da Schulungen für Leute, die Lotto-Produkte verkaufen, und arbeite in Mainz. Und für mich ist es ein toller Arbeitgeber, weil er einfach mich auch freistellt, wenn ich auf Turniere fahre, wenn ich auf Lehrgänge fahre. Also mich in meinem Sport sehr unterstützt, sowohl von der Firma, vom Chef aus, als auch von den Kollegen aus.
Gibt es noch andere, die Sie unterstützen, auch finanziell unterstützen bei der Ausübung Ihres Sports?
Gott sei Dank. Seit sehr, sehr vielen Jahren schon eine Pharmafirma in Laiching, hier in Baden-Württemberg. Und die Sportunterstützung von Rheinland-Pfalz, die ist wirklich fantastisch, weil einzigartig in der Bundesrepublik, weil wir dort genauso gefördert werden wie die nicht behinderten Spitzensportler. Und das hilft mir sehr bei der Finanzierung der Pferde.
Wenn wir zurückgehen zu Ihrem Unfall im Jahr 1986, was ist damals passiert?
Das war eine Vielseitigkeit in Lumülen. Die Reiter unter den Hörern wissen, was Lumülen für ein Mekka der Vielseitigkeit ist. Ich kam halt aus der Gegend und ich war mit einem relativ jungen Pferd unterwegs. Der war 7-jährig, der Wallach, ein selbstgezogener, den ich auch selbst ausgebildet habe. Und ich war nach der Dressur sehr weit vorne, was sehr ungewöhnlich war, weil das Pferd immer sehr schreckhaft war. Und da hat mich wohl der Ehrgeiz im Gelände so gepackt, dass ich am Ende der Strecke keinen Steher haben wollte. Er war von einem Hindernis so beeindruckt, dass er gestanden hat. Und ich habe den Fehler gemacht, ihm zu sagen, er soll springen. Und das war Höchstmaß aufgebaut, also ich glaube 1,40. Also es war schon sehr hoch.
Und dann?
Und dann ist er mit den Vorderbeinen hängen geblieben, hat sich in Zeitlupe überschlagen. Die Landestelle war noch ein paar Meter tiefer. Und ich habe mir den Wirbel gebrochen, den ersten Lendenwirbel bei meinem Sturz, bin ich mir ziemlich sicher, weil auch die Luft weggeblieben ist. Er ist auf mir drauf gelandet, aber so, dass der Sattel wie eine Brücke über mir lag. Und das hat mir das Leben gerettet, sonst wäre ich mit Sicherheit nicht hier.
Aber Sie wussten sofort, dass was Dramatisches passiert ist?
Ja, ich wusste sofort, erst habe ich keine Luft gekriegt.
Ja.
Das kannte ich noch als Kind. Ich bin öfter auf dem Rücken gelandet,
okay,
also es kommt wieder.
Aha.
Und dann habe ich gemerkt, dass im Rücken ein unglaublicher Schmerz ist und ich meine Füße nicht mehr spüre. Das habe ich sofort gewusst.
Im Krankenhaus haben Sie dann die Diagnose erfahren, irgendwann jedenfalls.
Können
Sie sich noch an die allerersten erste Reaktion erinnern, dass das Leben jetzt doch einen anderen Verlauf nehmen wird?
Ja, ich habe Gott sei Dank schon vorher eigentlich so ein bisschen diese Information bekommen durch einen guten Bekannten, der Arzt war. Das war ganz gut, weil ich dann eben mit dem Hubschrauber nach Hamburg geflogen wurde. Und ich da ein Samstagsnotfall war und nicht besonders beliebt, das was man sich ja vorstellen kann. Also das war wirklich schwierig. Ich habe so eine Blutgruppe, die keiner hat, AB-negativ. Okay. Musste erst mein eigenes Blut abgezapft werden. Und es war einzig und allein eine einzige Schwester, ich glaube die Anästhesieschwester, freundlich und hat gelächelt. Und dieses Lächeln nehme ich auch heute noch mit. Also weil es ganz, ganz wichtig ist in dieser Zeit, in diesem Moment, wo man so alleine ist. Und da war mir das noch nicht so bewusst. Ich habe wirklich gedacht, ich bin eigentlich auch kurz vorm Sterben, weil so habe ich mich auch gefühlt.
Sie sind operiert worden dann?
Ich bin operiert worden. Aha. Es wurde verplattet über 3 Wirbel und bin dann in eine Station ganz normal gekommen mit einem Blinddarm, Beinbruch und war dann mit Abstand der schwerste Fall und musste warten, bis im Querschnittzentrum erstmal ein Platz frei wird.
War für Sie von Anfang an klar, ich nehme das jetzt so, wie es gekommen ist, an? Oder haben Sie auch Phasen erlebt von Wut, von Trauer, von Angst, von Verzweiflung?
Angst und Verzweiflung ist da sicher am Anfang da, aber man ist erstmal so mit sich selbst beschäftigt. Und ich war auch noch in der ersten Woche in dem Krankenhaus unter Morphiumnebel. Insofern habe ich gar nicht so viel mitgekriegt. Was ich noch gut erinnere, ist der Arzt, der im Vorbeigehen mir gesagt hat, dass ich niemals mehr laufen können werde. Und da weiß ich, dass irgendwas in mir erwacht, wo ich gesagt habe, ich kann meine Beine doch noch spüren, ich kann die auch noch bewegen. Der kann das nicht wissen. Das war wirklich so. Und erst im Querschnittszentrum wurde mir dann gesagt, also du gehst hier zu Fuß raus. Und da habe ich mir gedacht, das nehme ich mal eher als Ziel.
Aber nochmal unterm Strich, was Sie da in Hamburg, in diesem Krankenhaus, an diesem Wochenende erlebt haben, unterm Strich nicht schön.
Nee, von dem Arzt ganz sicher nicht. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass Ärzte auch diese psychische Komponente einfach mit betrachten.
Ich habe vor gut einem Jahr mit Kira Grünberg eine Sendung gemacht. Das ist die österreichische Stabhochspringerin, die einen furchtbaren Trainingsunfall hatte und seitdem fast komplett gelähmt im Rollstuhl sitzt. Und habe diese Frau bewundert für die Art und Weise, wie sie dieses Schicksal angenommen hat und wie sie doch relativ schnell versucht hat, positiv nach vorne zu gucken. War diese Kombination bei Ihnen auch da?
Das größte Problem, was ich so empfunden habe, ist tatsächlich erstmal der Verlust der Identität. Man weiß nicht, wer man ist. Man findet sich nicht als Frau, nicht als erwachsener Mensch, sondern hat eben viele Sachen, die wirklich sehr kleinkindermäßig noch sind.
Hilfsbedürftig.
Hilfsbedürftig. 4 Wochen lang wurde ich nur gedreht, alle 4 Stunden. Und das ist schon wirklich tragisch. Also man muss komplett alles abgeben. Und ich hatte das Riesenglück, im Querschnittzentrum so eine Gruppe zu haben. 2 Männer, 3 Frauen, die wir uns sehr gut verstanden haben. Und die Männer saßen lange schon im Rollstuhl. Und das hat mir unheimlich viel geholfen, weil wir waren jeden Abend, wenn es irgendwie ging, beim Italiener und das war einfach Leben. Und das hat mir den Einstieg echt ermöglicht.
Dieses von einer Sekunde auf die andere nicht mehr laufen können, ist natürlich ein gewaltiges Problem, vielleicht auch das größte Problem. Gibt es noch andere Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss?
Also das nicht mehr laufen können, ist gar nicht mehr das Hauptproblem. Also ich bin auch sicher, ich hätte auch klarkommen können, im Rollstuhl zu sitzen. Das größte Problem für jeden Querschnitt ist eigentlich die Inkontinenz, tatsächlich die Blasenlähmung, die man davon trägt und irgendwo einen Weg finden muss, damit umzugehen. Weil das ist etwas, was sehr, sehr schwer ist zu akzeptieren. Bei mir hat es 10 Jahre gedauert. Und jetzt kann ich drüber reden, weil ich einfach auch glaube, dass es wichtig ist, drüber zu reden.
Jetzt erst, weil es ein Thema ist, das irgendwie immer noch schambesetzt ist? Oder wie würden Sie es erklären?
Das wird immer schambesetzt bleiben, ganz sicher. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, immer mehr drüber zu sprechen. Und ich habe ein Mädchen mal kennengelernt, die auch einen Reitunfall hatte vor einigen Jahren und die ganze Familie und sie war völlig verzweifelt. Die war 18 und komplett verzweifelt und da bin ich einfach mal zu Besuch gewesen, das war in Norddeutschland und habe einfach mal von meiner Inkontinenz zum Beispiel gesprochen und ich habe gemerkt, dass die ganze Familie schockgestarrt war, weil das war ein Thema, mit dem die ganze Familie nicht klarkam. Und irgendwie hat dieses Mädchen es geschafft, wirklich eine Ausbildung zu machen in Hamburg, ist jetzt gerade Europameisterin geworden im Kanufahren. Also irre, die hat danach so aufgemacht und so sich entwickelt, dass es einfach nur fantastisch ist.
Gibt es einen Punkt, wo für Sie klar war, jetzt habe ich das alles so 1:1 angenommen, wie es passiert ist und jetzt gucke ich nur noch nach vorne und nicht mehr nach hinten?
Ja, ich glaube, da hat mir mein Sport sehr geholfen. Also ich habe zwar Rollstuhlbasketball gespielt, lange Zeit in Heidelberg-Kirchheim, aber wirklich nach Hause gekommen bin ich wieder in den Reitsport 97 und ab 98 auch in den internationalen. Und dann fingen ja auch die Erfolge relativ schnell an. Und durch diese Erfolge habe ich sehr viel Selbstbewusstsein bekommen, sehr viel Bestätigung bekommen und habe dann irgendwann echt gedacht, vielleicht auch schon vorher, ich weiß es nicht, ich möchte gar nicht mehr tauschen mit meinem Leben, weil ich einfach durch die Behinderung mit Sicherheit Chancen gekriegt habe, die ich ohne die nicht hätte, wie zum Beispiel in Hongkong zu starten, in Kentucky zu starten und auch hier im Studio zu sitzen, was sonst wahrscheinlich auch nicht der Fall gewesen wäre.
Möglicherweise nicht. Wie war das Gefühl für Sie nach dem Reitunfall und damit auch mit dieser inkompletten Lähmung zum ersten Mal wieder auf einem Pferd zu sitzen?
Ja, also ich wollte schon im Krankenhaus irgendwie wieder aufs Pferd, habe das natürlich ziemlich geheim gehalten und bin dann aber in meinen Wochenendurlauben von der Klinik wieder aufs Pferd gegangen. Also ich wurde dann raufgeschoben im Prinzip.
Auf das Pferd, auf mit das dem Pferd. Auch der Unfall passiert
genau,
ist?
Genau, auf das Pferd, weil ich das auch kannte. Das habe ich selber eingeritten, das habe ich selber ausgebildet, das kannte ich in- und auswendig. Und da habe ich mich auch am sichersten gefühlt.
Hat sich in der Beziehung zu diesem Pferd durch den Unfall was verändert?
Nein.
Eigentlich nicht?
Überhaupt nicht, weil ich habe dem Pferd auch nie einen Vorwurf gemacht, auch nicht innerlich, weil der Unfall war letztendlich meine Fehlentscheidung und mein Fehler. Und ich habe auch mir nie die Frage gestellt, warum ich. Da bin ich sehr dankbar drüber, weil letztendlich diese Frage nicht beantwortet werden kann und dieser Sport einfach auch ein bisschen gefährlich ist. Das war mir klar.
Dieses Pferd musste, glaube ich, dann ein Jahr später eingeschläfert werden, wie auch ein anderes Pferd, zu dem Sie möglicherweise so die emotionalste Beziehung aufgebaut haben. Was war das Besondere an diesem Pferd?
Women of the World war ein sehr, sehr intelligentes Pferd, unglaublich leistungsbereit, manchmal sehr aufbrausend und auch wirklich sehr schwierig. Also das schon. Ich habe oft Angst gehabt, wirklich ums Viereck zu reiten oder abzureiten, weil da irgendwas von draußen ganz schlimm war. Wind, Menschen, keine Ahnung, Lärm.
Und dann setzte ihr Fluchtinstinkt ein oder was war das?
Ja, die hüpfte gerne mal ein bisschen rum und vor allem die hat sich so aufgeblasen, dass ich mir ganz oft vorkam wie Münchhausen. Aha. Aber ich bin nie runtergefallen von ihr. Es war wirklich, kam nie dazu. Aber es war ein ganz komisches Gefühl.
Und mit ihr hatten Sie auch die größten Erfolge.
Genau. Ja. Und vor allem im Viereck. Ich bin oft ins Viereck geflüchtet, das ja nur 30 Zentimeter so Abgrenzung hat. Aber im Viereck ist sie immer gelaufen, hat sie immer funktioniert und ist auch gern gelaufen. Sie hat das sehr geliebt. Und mit ihr hatte ich 27 Medaillen internationale in 9 Jahren.
Warum musste sie eingeschläfert werden?
Sie hatte eine Stoffwechselerkrankung schon, als ich sie 11-jährig gekauft habe. Und die hatten wir super im Griff, 12 Jahre lang. Aber die hat sie letztendlich wieder eingeholt im Alter.
Dann gibt es ein anderes Pferd, das, glaube ich, jetzt relativ lange verletzt war. Kavango. Mhm. Was ist das für ein Pferd? Wie unterscheidet sich dieses Pferd von der Dame von vorhin?
Kavango ist ein Trakehner-Wallach, 14 Jahre alt und er hat mit Sicherheit die besten Bewegungen, aber er ist extrem schwierig. Er hat so eine Mischung zwischen ein bisschen hypersensibel und sehr faul manchmal. Und das ist eine Mischung, die ist echt schwierig. Weil wenn man zu viel will in dem Moment, dann sagt er, nee, das kann ich
nicht. Wie bemisst man die Faulheit eines Pferdes?
Ja, indem man zum Beispiel bei X hält, wenn man im Viereck ist und man fast nicht vom Fleck kommt, weil er einfach nicht reagiert. Okay. Also das hat schon super funktioniert. Wir sind auch 2-mal Deutscher Meister geworden und haben uns für Rio qualifiziert. Also es waren schon sehr, sehr viele gute Momente, aber es war sehr schwierig und mit Women of the World, genannt Olli, so haben wir sie immer genannt, war das einfach so eine Einheit und das war das, was für mich das Reiten auch ausmacht.
Ist denn dieser Kavango Ihr Pferd für Tokio 2020?
Nein, ich denke, dass mein Pferd für Tokio 2020, wenn es überhaupt so weit kommt, Bellissima M sein wird. Mhm. Das ist eine 9-jährige Rheinländerstute, die mir seit fast 4 Jahren von ihrem Züchter zur Verfügung gestellt wird. Und die jetzt einfach die Zeit auch gebraucht hat, um so zu reifen, dass sie dieses Jahr tatsächlich zeigen kann, was in ihr steckt. Wir sind ja auch gerade Deutscher Meister geworden.
Hanne Brenner, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, Dressurreiterin aus Wachenheim, ist seit ihrem Reitunfall Mitte der 80er Jahre inkomplett gelähmt, ist eine Frau, die über Pferde, ich vermute es einfach mal, Frau Brenner, alles weiß, wie man es schafft, zu einem Pferd ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Das stelle ich mir mit am schwierigsten vor. Ist das so?
Es ist auf jeden Fall in unserem Sport unabdingbar. Das ist extrem notwendig, weil letztendlich wir mit Handicap weniger technisch eingreifen können oder steuern können. Da geht viel mit Intuition, viel mit Gefühl. Und das ist wirklich das, was für mich auch diesen Sport ausmacht. Insgesamt den Reitsport sowieso, weil ja, letztendlich ist es diese Harmonie, diese Einheit, die ich absolut faszinierend
Wie
finde.
Wie kriegt man dieses Vertrauensverhältnis?
Viel üben. Viel üben, also das heißt viel trainieren in diese Richtung, immer wieder die Basisarbeit, in dieser Basisarbeit immer wieder an diesen Punkt kommen, wo man eben letztendlich diese Einheit spürt und wo das Pferd so vom Gefühl her nur noch nach Denken geht. Also man okay. denkt die Dinge und es funktioniert. Und das ist so, das ist einfach das Fantastische.
Freuen sich Ihre Pferde, wenn Sie sie sehen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Ja. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, in dem Stall von der Dorte Christensen, dass sie einfach perfekt gemanagt werden. Die sind jeden Tag auf der Koppel, haben Führanlage, werden jeden Tag trainiert, haben also, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Leben.
Pferde sind ja Fluchttiere. Was kann man da falsch machen?
Ja, man muss letztendlich so überzeugend für die Pferde sein, dass der Fluchtinstinkt kleiner wird. Also, dass das Vertrauen zum Reiter so hoch wird, dass der Fluchtinstinkt geringer wird. Das ist so das Einzige, wie man dagegen angehen kann. Mit Gewalt ist es sicher nicht der richtige Weg.
Wie schnell bauen Pferde Stress und Angst auf?
Kommt ganz aufs Pferd an. Wir haben noch eine 9-jährige Stute, die uns gehört. Die ist das komplette Gegenteil. Die kann überall hingehen. Mit der würde ich wahrscheinlich durch Stuttgart reiten.
Okay.
Die ist total entspannt meistens und ist halt das Gegenteil von Bellissima.
Gibt es da eine Erklärung dafür, dass das eine Pferd so extrem anders ist als das andere?
Also man kann es an den Zuchtlinien schon so ein bisschen absehen. Und da ist die Mutter von der Bellissima sicher auch eine, die sehr tragend ist. Das war Weltmeier und Weltmeier ist schon ein Stempelhengst, so sagt man das. Das heißt, er hat viele, viele Nachkommen und er hat auch viele Eigenheiten und die kommen da manchmal ein bisschen durch. Auch das Hippelige und dieses Unruhige in sich, was sie sehr hatte und was jetzt im Alter Gott sei Dank immer ein bisschen besser wird.
Wie gehen diese Pferde eigentlich miteinander um oder macht da jedes Pferd sein eigenes Ding?
Jeder hat seinen eigenen Charakter. Ich sage jetzt einfach mal, die beiden Stuten, die beide 9-jährig sind, fahren zusammen auf dem Hänger. Die Große, die uns gehört, ist die ganze Zeit am Attackieren. Die versucht immer rüber zu schnappen, geht mit dem Hintern rum und die Bellissima, die tut immer so, als würde sie es gar nicht merken. Gott sei Dank, wenn die dagegen gehen würde, wäre echt High Life da hinten drin.
Was sind das dann, Hierarchie und Rangkämpfe oder was ist das?
Ja, ich glaube, dass die Große Stute, also die Rainbow Queen, die uns gehört, eine Leitstute ist. Und eine Leitstute bedeutet, sie hat die Verantwortung für die ganze Herde. Und deswegen ist sie einfach so, sie muss so sein.
Mussten Sie schon mal Pferde voneinander trennen, weil die überhaupt nicht miteinander klarkamen?
Nö, man kann die eigentlich auch so anbinden, dass sie nicht zusammenkommen und dann passiert auch nichts.
Sympathie zwischen den Pferden, gibt es sowas?
Die gibt es mit Sicherheit. Und,
wie beobachtet oder wie bemerkt man das?
Das merkt man ganz schnell. Wenn die Ohren angelegt sind und die Zähne gebleckt sind, ist da keine Sympathie da. Oder es ist gerade mal ein Streit da. Das ist ja auch menschlich, dass sowas mal passieren kann. Aber zum Beispiel Olli mochte die Bellissima sehr gern. Man merkt das einem Pferd an, wenn man ein Pferd kennt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit der Dressurreiterin Hanne Brenner, die mit dazu beigetragen hat, dass im Jahr 2010 ein Bundespräsident gewählt wurde. Frau Brenner, wer hat Sie gefragt, ob Sie für die SPD nach Berlin fahren?
Es hat mich die SPD angerufen, und zwar die rheinland-pfälzische SPD, und hat mich das gefragt. Ich saß gerade auf dem Pferd und war völlig überrascht, weil ich gar nicht wusste, dass auch so eine normale Person wie ich da überhaupt hingehen könnte zum Wählen.
Okay.
Und musste mir das erst noch überlegen, was natürlich ganz schnell erledigt war, weil so eine Chance kriegt man wahrscheinlich nie wieder.
Okay, dann sind Sie nach Berlin gefahren. Christian Wulff für die Union wollte Präsident werden und die SPD hatte Joachim Gauck nominiert.
Ganz genau. Und ich bin sehr SPD-nah, auch wenn ich nicht in der SPD bin. Und kenne auch Kurt Beck und kenne auch Malu Dreyer. Und die habe ich auch da besser kennengelernt während dieser ganzen Wahlperiode, die ja sehr lang ging, über 2 Tage. Mhm. Und insofern konnten die sich schon ziemlich drauf verlassen, wen ich denn da auch wählen würde.
Okay, also wenn Sie sagen, das hat dann auch länger gedauert als gedacht, hatten Sie auch die Möglichkeit oder die einmalige Gelegenheit, sich diesen Politbetrieb ein bisschen anzusehen? anzugucken. Was ist da hängen geblieben bei Ihnen?
Ja, es war schon fantastisch, diese Fraktionssitzung. Und ich habe auch vor allem den Herrn Gauck eben öfter reden gehört und war dann einfach auch von seiner Persönlichkeit wirklich eingenommen und war überzeugt, dass er der richtige Bundespräsident ist. Und war er ja auch.
Ja, ist es ja dann mit Zeitverzögerung geworden, weil 2010 erstmal Christian Wulff und dann der bekannte Rücktritt. Wenn Sie sagen, Sie haben eine bestimmte SPD-Nähe, leiden Sie aktuell mit Ihrer Partei?
Leiden tue ich eigentlich nicht mit der Partei, sondern eigentlich mit unserem Volk, muss ich mal sagen. Weil ich letztendlich denke, das ist eine Partei, die über viele, viele Jahre echt wirklich eine unglaubliche Aufbauarbeit geleistet hat. Und ich bin in Rheinland-Pfalz auch immer noch sehr glücklich mit der Situation der SPD, also mit der Regierung. Und bundesweit muss sie einfach, glaube ich, ein Gesicht schaffen. Gesichter sind das, was zieht und was der Mensch wählt. Und da fehlt es einfach im Moment. Und leider kann Malu wahrscheinlich nicht nach Berlin, sonst wäre sie sicher die Richtige.
Ja, Frau Dreyer hat ja diese MS-Behinderung und traut sich von daher rein physisch wohl dieses zusätzliche Amt nicht zu. Wenn Sie Politik sich ansonsten betrachten, dieser Niedergang der großen Volksparteien bei der CDU, jetzt vielleicht auch mit Zeitverzögerung, macht Ihnen das Sorge?
Das macht mir Sorge, aber es gibt mir auch Hoffnung, weil ich einfach auch glaube, dass die junge Generation jetzt wirklich vor allem Grün wählt, aus Sorge vor ihrer Zukunft. Und die ist auch ganz zu Recht. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass da mal so ein Bruch stattfindet, dass mal ein Nachdenken stattfindet. Was ich grauenhaft finde, ist tatsächlich die Rechtsentwicklung. Das heißt, die ganze rechte Seite, die sich immer mehr entwickelt und weil Menschen einfach überhaupt nicht mehr reflektieren und nachdenken und einfach nur mitschreien. Und sowas kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe einmal im Landtag gesessen in Mainz und habe mir das mal angehört und selbst da sind die schon unangenehm aufgefallen. Also ich kann es nicht verstehen.
Haben Sie selber mal mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen? Wäre das eine Alternative?
Ich habe sogar mal, irgendwie wurde ich mal kommunalpolitisch tatsächlich auch mal auf die Liste gesetzt, aber mir fehlt schlicht die Zeit und ich bin kein politischer Mensch, deswegen werde ich mich da auch in Zukunft raushalten, weil man muss immer irgendwas sagen, was man vielleicht gar nicht so meint und man muss immer abwägen und das ist sowas, was ich, glaube ich, für mich nicht möchte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Hanne Brenner ist Dressurreiterin. Sie ist vielfache Paralympicsiegerin. Sie trainiert aktuell für Tokio 2020. Und ihre Freundin und Trainerin Dorte Christensen ist diejenige, mit der sie dann auch Tag für Tag zu tun haben. Ist das heute im Jahr 2019 eine schiere Selbstverständlichkeit oder verspüren Sie ab und an immer noch Vorbehalte oder Ressentiments?
Also ich merke immer noch, dass manche Menschen damit durchaus Probleme haben, dass ich als öffentliche Person durchaus begrüßt werde und dort durchaus mal übersehen wird. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das muss einfach nicht mehr sein. Echt. Ich selber empfinde es als eine völlig normale Lebensform. Also ich habe mir auch noch nie einen Gedanken drüber gemacht und denke auch, dass die Gesellschaft so weit ist, aber man findet schon noch hier und da ein paar Ressentiments. Und
auf der anderen Seite, es hat sich auch in der Politik so viel getan. Es hat schwule Bürgermeister, Minister gegeben und gibt sie immer noch. Ja. Es hat mal eine lesbische Umweltministerin gegeben. Eigentlich könnte man doch sagen, da ist man endlich zur Tagesordnung übergegangen.
Ja, also von meinem Gefühl her ist es auch so. Ich habe selbst nie irgendwas gemerkt, dass das irgendwo komisch war oder komisch angesehen wurde. Und wenn man das selber, glaube ich, auch so lebt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Außerdem bin ich ja sowieso nicht normal, in Anführungsstrichen. Und insofern ist das gerade noch ein bisschen mehr Unnormalität dazu.
Also wenn man mit älteren schwulen Männern spricht, erzählen ganz viele von denen einen noch die Geschichten der 70er, 80er Jahre, wie dramatisch es war und wie schlimm sie es empfunden haben und wie diese Verheimlichungsstrategien praktiziert werden mussten. Haben Sie etwas Ähnliches, zumindest ansatzweise, auch erlebt?
Habe ich nie erlebt. Bei mir war es auch sehr spät, letztendlich, dass ich überhaupt diesen Weg eingegangen bin. Und Deswegen habe ich wahrscheinlich von meiner Persönlichkeitsentwicklung das gar nicht so an mich reingelassen. Ich habe es nicht gemerkt.
Also in Deutschland, glaube ich, kann man sagen, wir sind ein freies und liberales Land. Mhm. Aber gucken Sie sich mal um, was mit homosexuellen Menschen in Saudi-Arabien passiert oder im Iran oder in anderen Ländern.
Da ist allerdings so viel, was ich nicht verstehe, dass das eigentlich nur noch dazu passt irgendwo. Und ich finde es ganz, ganz dramatisch, dass die Todesstrafe teilweise wieder eingeführt wird. Das ist etwas, wo wirklich die Weltpolitik, finde ich, aufschreien müsste und auch irgendwas machen müsste. Aber das ist natürlich etwas, was ich auch schwer beurteilen kann, was da überhaupt möglich ist. Und insofern, ja, das ist mir insgesamt fremd. Jede Art der Unterdrückung oder Ausgrenzung ist mir fremd und das natürlich genauso.
Bedeutet das, Sie wünschten sich eigentlich von der Politik mehr Engagement in Sachen Menschen- und Bürgerrechte, gerade was diese Länder betrifft?
Das finde ich schon. Also da muss man dann einfach die Daumenschrauben woanders ansetzen, ob das jetzt im wirtschaftlichen Bereich ist oder wie auch immer. Also ich finde, dass Menschenrechte tatsächlich über allem stehen.
Wie ist es, Frau Brenner, zu diesem Projekt Kleine Glücksritter gekommen?
Ja, das kam durch eine persönliche Begegnung im Jahr 2012. Da hat eine Freundin von mir mich angerufen und gefragt, würdest du einem krebskranken Kind mal Unterricht geben? Die möchte dich gerne kennenlernen. Ich bin da hingefahren, das war im Odenwald, und habe dieses Mädchen auf dem Pferd sitzend schon erlebt. Und sie war austherapiert seit Januar. Das war im April.
Austherapiert bedeutet, das Kind wird sterben.
Ja, genau. Keine Anwendung mehr. Die Eltern haben beide Urlaub genommen im Prinzip oder Urlaub, haben sich befreien lassen von der Arbeit, um fürs Kind da zu sein. Und dieses Kind hat gestrahlt, hat wirklich gestrahlt. Die hatte so ein Glück empfunden auf dem Pferd. Die ist galoppiert und getrabt. Also es war wirklich ganz, ganz beeindruckend. Und da habe ich so gedacht, das sind Momente für diese Kinder, die lebensverkürzend erkrankt sind. Diese Momente muss man denen schenken, weil die sind ganz, ganz wichtig. Und das habe ich einem Freund von mir erzählt. Der hat das alles letztendlich angeschubst, dass wir dann im Jahr 2013 einen Verein gründen konnten. Und das ist eben dieser kleine Glücksritterverein, okay, der schwerkranke Kinder und Geschwisterkinder und Pferde zusammenbringen soll in Wohnortnähe. Und wir übernehmen die Kosten und auch die Fahrtkosten, wenn die anstehen.
Welche Kinder kommen zu Ihnen?
Wir sind ungefähr jetzt bei 350 Kindern, die wir in dieser Zeit betreut haben. Die bleiben natürlich nicht immer. Wir haben auch manchmal Ferienfreizeiten, die wir unterstützen. Und wir bauen dieses Netzwerk über ganz Deutschland auf. Ja. Haben auch in Norddeutschland über die Kinderkrebsklinik auf Sylt viele Kontakte.
Also Sie geben auf der einen Seite viel. Kann man auch sagen, Sie bekommen vielleicht sogar noch mehr zurück?
Ja, also das muss man einfach erlebt haben, diese Kinder zu erleben auf dem Pferd, mit dem Pferd, was für ein Glück die ausstrahlen und in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel bei der Appassionata jetzt Cavalluna 25 Karten bekommen mit einer Führung. Und da war ein Mädchen dabei, die tatsächlich 2 Wochen später gestorben ist und die einfach so glücklich war, mit den Ponys geschmust hat und völlig, völlig im Glück war. Und das ist so, das ist das, was einem zurückgegeben wird, weil man da unheimlich reich beschenkt wird mit diesen Momenten.
Wenn Sie dieses zum Ende gefragt, Frau Brenner, in die eigene Zukunft gucken, das große Ziel sind die Paralympics 2020 in Tokio?
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel. Ich glaube auch, dass meine Stute bis dahin soweit ist. Und ich freue mich auch total, dass ich eben die Unterstützung bekomme in diesem Ziel durch das Team Tokio der Metropolregion Rhein-Neckar, wo ich schon in allen Teams dabei war, von Team Peking über Team London, Team Rio.
Und jetzt Unterstützung heißt logistische Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung?
Auch finanzielle Unterstützung bei Bedarf, aber ansonsten auch in die Öffentlichkeit zu kommen letztendlich mit Plakatierung, mit Veranstaltungen, mit ganz vielen eben in dieser Region. Und da sind die schon sehr gut drauf, weil es letztendlich auch dieses Dreiländereck hat. Ne? Mhm. Das ist Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und ich finde es fantastisch von der Organisation
her. Ansonsten sind Sie, glaube ich, im Laufe der Jahre ein bisschen gelassener geworden. Das heißt, wenn etwas nicht mehr so klappt, wie Sie sich's vorgestellt haben, ist es nicht mehr gleich der Weltuntergang.
Das ist es inzwischen tatsächlich. Also die letzten 3 Jahre waren für mich echte Lehrjahre und inzwischen freue ich mich über die Erfolge dahingehend, dass ich eigentlich die Entwicklung des Pferdes sehe und die Entwicklung von uns sehe und mich darüber freue, wenn das klappt.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.